Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Der Schäfersee im Norden Berlins. Hier spielt unsere Geschichte heute. Und sie spielt im November 2019, als noch alle paar Minuten ein Flugzeug am Flughafen Berlin-Tegel gelandet ist. Es ist die Geschichte von David Nitschkowski, einem Wohnungslosen, der mit ausgetretenen Turnschuhen mit unserem Reporter Tobias Hausdorff um den See spaziert. David hat eine Fußverletzung, deswegen humpelt er etwas beim Gehen, was man manchmal hört, genau wie die Flugzeuge. Sonst hört man in dieser Geschichte aber nur David, denn er erzählt seine Geschichte selbst.
Ich habe ja hier, nicht weit von hier, eine U-Bahn-Station, Osloer Straße, in der Koloniestraße meine Wohnung gehabt. Dann bin ich obdachlos geworden, habe aber schon, als ich noch meine Wohnung hatte, hier gleich gerade rüber in der Holländer Straße, die dahinter ist, hatte ich meine Substitutionsärztin, die mir also jeden Tag mein Methadon verabreicht hat. Und so bin ich, als ich noch meine Wohnung hatte, hier schon mal gelandet und habe die ganzen Leute hier alle kennengelernt. Also ich sag jetzt mal die ganzen Alkoholiker, die ganzen Drogenabhängigen. Und als ich da meine Wohnung verloren hatte, aus der Haft entlassen wurde und alles verloren hatte, wusste ich ja nicht, wo willst du denn jetzt in Berlin hin? Wo sollst du denn hin? Du kennst ja nur den Franz-Neumann-Platz und den Schäfersee hier. Was anderes kennst du doch gar nicht mehr. Und du kennst hier die ganzen Leute. Und ich habe überlegt, ja, ich kann zum Bahnhof Zoo gehen, in die Szene. Oder ich kann am Cottbusser Tor in die schlimme Drogenszene gehen und da. Aber das war mir alles ein bisschen zu heftig. Und hier kannte ich ja alle Leute. Also hatte ich mich dann weiter entschieden, ja, dann bleibst du erstmal hier und guckst, dass du hier irgendwie aus dem Sumpf rauskommst. Aber muss dazu sagen, habe bisher nicht sehr, sehr viel getan, um hier mal wegzukommen. Natürlich ist es mein Wunsch, mal hier wegzukommen und mal wieder eine Wohnung zu haben und mal wieder eine Frau kennenzulernen und noch mal ein bisschen arbeiten zu gehen. Natürlich sind das alles so meine Wünsche und Hoffnungen. Aber um da hinzukommen, das ist im Moment für mich ja nicht unvorstellbar, will ich nicht sagen, aber das ist ein so langer, harter Weg, da dürfe ich erst mal gar nicht dran denken. Ich sollte erst mal dran denken, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen und aus meinen Süchten herauszukommen. Das sind die Prioritäten, die ich mir gesetzt habe. Und wenn ich die zwei Dinge erst mal geschafft habe, dann kann ich weiterdenken. Genau die allererste Bank hier vorne, da bin ich überfallen worden. Da habe ich also meine Sporttasche als Kopfkissen genommen und der hat sich rangeschlichen an mir, weil muss er ja, weil ich habe einen leichten Schlaf. Ich hätte das gehört, wenn der ganz normal gelaufen wäre. Also der muss schon so getippelt sein, so ganz leicht. Und selbst das hört man, aber ich habe ihn nicht gehört. Jedenfalls hat er mir voll ins Gesicht geschlagen, mitten im Schlaf. Und ich bin gleich runtergefallen auf den Boden und bin sofort aufgestanden, habe sofort gemerkt, dass mein ganzes Gesicht wehtut und mein Kopf brummt. Der hat einfach nur gesehen, das ist meine heutige Feststellung, ach guck mal, da schläft ein Obdachloser. Man hat ja in Berlin gehört, dass mehrere Anschläge auf Obdachlose passiert sind, zum Beispiel U-Bahn Schönleinstraße mit dem Anzünden. Und genau so muss man sich das bei mir vorstellen, nur dass dieser Täter mich nicht angezündet hat, sondern einfach nur Hass auf Obdachlose und mich einfach nur als Opfer gesehen hat und der pennt. Und wenn ich den jetzt schön einen in die Fresse schlage, kommt der sowieso nicht hinterher. Und von diesem Tag an habe ich mir dann angewohnt, nicht mehr hier auf diesen öffentlichen Wegen zu schlafen, und zwar genau da hinten auf der anderen Seite. Und genau da hinten an dieser weißen Wand, da gibt es so einen Hauseingang. Das ist aber kein Hauseingang mehr, der wurde dicht gemacht. Der Hauseingang befindet sich jetzt auf der anderen Seite, aber das Ding da ist überdacht. Und da habe ich jetzt so ungefähr die letzten Schwer zu sagen, wie lange das war, aber auf jeden Fall die letzten 4-5 Monate habe ich immer dort auf dieser Seite dort geschlafen mit meiner Tasche, weil es überdacht war und ich war so ein bisschen geschützt, sage ich mal. Also jeder, der sich mir genähert hatte, da habe ich mir überlegt, weil es so kleine Stufen sind, die zu mir folgen, habe ich 2 Bierflaschen genommen, habe die klein gemacht in Glasscherben und habe die überall verteilt, bevor es zu mir geht. Das heißt, jeder, der sich mir nähert, hätte automatisch in die Glasscherben getreten und automatisch und sofort wäre ich wach geworden und hätte gewusst, da nähert sich dir jemand. Bevor ich überfallen wurde hier, habe ich hier einen Obdachlosen kennengelernt, der hier in Reinickendorf bei jeder alten Frau, bei jedem alten Mann, bei den Kindern, bei alle bekannt ist, weil der schon seit über 10 Jahren hier auf der Straße lebt in Reinickendorf, genau hier am See. Und der kennt sich mit Obdachlosigkeit aus. Und wir hatten uns schon ein bisschen angefreundet und dann bin ich überfallen worden und habe ihm das erzählt. Und er hatte recht, er hatte mich schon vorher immer gewarnt, ich soll nicht hier auf diese Parkbänke schlafen, das ist gefährlich. Und dann hat er vorgeschlagen, weißt du was, du kommst mit zu mir. Du schläfst da, wo ich schlafe. Dann passt einer auf den anderen auf. Und ich muss sagen, zwischen mir und diesen Obdachlosen, wir haben uns gleich von Anfang an super verstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge. Und ich habe ihn sehr gemocht. Sein richtiger Name ist Dietmar Hohn und sein Spitzname ist Didi. Und der Didi, muss ich sagen, der hat mir das gezeigt. Und ich hatte dann ungefähr 3 Monate waren es. Ende Juni, Juli, August, so 2,5, 3 Monate, wo ich jeden Abend mit ihm da zusammen geschlafen habe. Er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite. Und dann haben wir uns immer abends da in unsere Decke runtergekuschelt, haben uns Geschichten aus unserem Leben erzählt. Er aus seiner Vergangenheit, ich aus meiner Vergangenheit. Einmal hat er auch angefangen zu weinen, als er aus seiner schlimmen Vergangenheit erzählt hat. Da habe ich ihn in den Arm genommen und getröstet. Und ein paar Wochen später habe ich mich durch den Alkohol so reingesteigert in meine schlimme Vergangenheit, dass ich angefangen habe zu weinen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat mich getröstet. Und da ist, sage ich mal, ich habe sowas in meinen ganzen 30 Jahren, die ich jetzt drogenabhängig bin, sowas noch nicht erlebt. Dass mich ein Alkoholiker oder ein Drogenabhängiger in den Arm nimmt und mich tröstet. Und gerade jemand, der auch so fertig ist und so viele große, schlimme Probleme hat und viel Schlimmes erlebt hat. Und dadurch ist zwischen mir und ihm so eine dicke Freundschaft entstanden, dass ich ihn, also auf jeden Fall nach meiner Meinung, wie er es sieht, weiß ich nicht, denke so ähnlich, aber von meiner Meinung bis in den Rest meines Lebens werde ich immer an ihn denken. Und er ist jetzt weg. Ich habe gehört, er ist jetzt am Leopoldplatz und hängt dort auf der Straße rum. Ich werde da auch irgendwann mal hingehen und hoffe, ihn mal zu treffen. Aber er wird immer in meinem Herzen bleiben, weil davon mal abgesehen, dass er mir Geld gegeben hat oder wir uns gut verstanden haben oder wir uns umarmt haben. Das lasse ich mal jetzt weg. Er hat einfach das Herz am rechten Fleck. Der ist so ein herzenslieber, guter Mensch zu jedem. Also nicht nur zu mir. Der ist zu jedem so herzenslieb und so nett. Also ich habe sowas vorher auf der Straße in Berlin nicht kennengelernt. Ich bin jetzt im 29. Jahr meiner schweren Drogenabhängigkeit und ich habe in meinem ganzen Leben ganz viele schwere, harte Drogenentzüge hinter mir. Also ob im Gefängnis, im Krankenhaus oder irgendwo in der Wohnung. Wie auch immer, ich habe schon sehr, sehr viele harte, kalte Drogenentzüge ohne Methadonunterstützung, ohne Tablettenunterstützung hinter mir. Und mir ist jetzt vor, wie lange ist es jetzt her? 6,5 Wochen, habe ich den schlimmsten Entzug meines Lebens gehabt. Und wir sind genau 10 Meter von dem Ort entfernt. Und zwar hat es an dem Abend und in dieser Nacht schwer geregnet. Und ich habe in meinen Entzügen alles erlebt. Aber was ich nie hatte, habe ich hier erlebt. Und zwar habe ich es nicht geschafft, mir meine Hose runterziehen zu können und schnell ins Gebüsch und den Durchfall laufen zu lassen. Das heißt, der Durchfall ist einfach durchgeschossen. Ich hatte nicht mal Zeit, mir die Hose aufzumachen. Das heißt, ich habe mir das erste Mal in meinem ganzen Leben dreimal innerhalb von 4 Stunden in die Hose gemacht, ohne dass ich eine Chance hatte, schnell noch ins Gebüsch zu gehen. Und dann kam noch dazu die Magenkrämpfe, die man dazu bekommt, die Knochenschmerzen, die Schlaflosigkeit. Und in diesem kleinen roten Häuschen ist es mir passiert. Ich habe dieses Häuschen gewählt, weil man mich hier vorne weggejagt hat, weil man mich hier nicht so gleich sieht, hatte ich zumindest gehofft. Und genau hier habe ich mich dann, muss man sich vorstellen, habe ich hier war meine Tasche und so habe ich dann so gelegen und habe dann so, und draußen muss man sich vorstellen, hat es geregnet, so. Und dann ging es immer so alle 5 Minuten, weil ich ja auf Drogenentzug war und Alkoholentzug, habe ich so gelegen. Die nächsten 5 Minuten habe ich mich wieder so umgedreht, so 5 Minuten später dann wieder so. Und so muss man sich vorstellen, ging das ungefähr 4-5 Stunden am Stück. Zwischendurch habe ich mal so einen kleinen Erschöpfungsschlaf gehabt und insgesamt bin ich in der Nacht, also musste ich durch meinen Entzug, ich glaube 6 oder 7 Mal, also 6 waren es auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, ob 6 oder 7 Mal hat es durchgehauen bei mir. 3 Mal davon ging in die Hose und die restlichen anderen Male habe ich es bis hier vorne geschafft, aber gleich Hose runter und zack. Und ich hatte so eine Schmerzen, Entzugsschmerzen und dann der Regen, die Kälte, die Schlaflosigkeit und ich habe gestunken, das erste Mal in meinem Leben habe ich gestunken und ich bin ein Parfümfanatiker, ich bin ein Fanatiker, was angenehmen Geruch betrifft und ich habe mich so vor mir selber geekelt. Und ich habe mich gar nicht getraut, an die Leute auf dem U-Bahnhof ranzugehen, weil ich wusste, die riechen sofort, wie riechst du denn? Also bin ich erst gar nicht zu die Leute hingegangen. Mein Glück war nur gewesen, dass wieder Geldtag war, Hartz-IV-Tag. Also musste ich bis 9 Uhr warten und um 9 Uhr bin ich zur Bank, habe mein Geld abgeholt und konnte mir sofort erstmal wieder Heroin und Alkohol kaufen, dass es mir erstmal wieder körperlich besser geht. Und habe mich dann auch sofort drum gekümmert, mich zu duschen und zu waschen hier bei meiner Betreuung. Und meine vollgemachten Hosen und meine Unterhosen, alles, die habe ich sofort in die Waschmaschine schmeißen lassen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich mir gesagt habe, ich bin ehrlich, ob ich es mal schaffe rauszukommen oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich will's, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber das möchte ich nicht nochmal erleben. Meine Mutter war alles für mich und mein damaliger Trainer, der mein Talent gefördert hat und das Talent eigentlich aus mir noch herausgekitzelt hat, was ich wurde. Und dann verlässt mein Trainer, der auch wie mein Ziehvater war, den Verein aus Streitigkeiten und war auf einmal weg zum anderen Verein. Ich stand in der Luft und ein Jahr später stirbt meine Mutter, der zweite Niederschlag. Und damit hatte sich dann meine Fußballkarriere endgültig erledigt. Und dann war vorbei. Ich habe 7 Geschwister, alle viel älter als ich, alle schon aus dem Haus gewesen. Keiner hat sich um mich gekümmert. Keiner hat mal geguckt, wie es mir geht. Nichts, gar nichts. 0,0. Und das mit 16 Jahren. Und ich wusste nicht, wie soll ich mit dem Tod umgehen? Wie soll ich mit meinem Leben jetzt umgehen? Nichts. Und von da an fing es gleich an, der erste Kontakt denn mit Haschisch. Dann ging es weiter über Kokain, über Partydrogen, LSD und Speed. Ja, und schon war der Weg vorprogrammiert in die Drogenwelt. Erst fängt es an mit heiß-kalt. 5 Minuten wird mir heiß, dann die nächsten 5 Minuten wird mir wieder kalt. Das sind so die ersten Anzeichen. Die zweiten Anzeichen, meine Nase fängt an zu laufen, ständig. Also alle 3 Minuten kann ich ein Stück Klopapier nehmen und zu schnauben. Dann merke ich schon, aha, bist schon mal auf dem ersten Weg. So, und dann kommt Stufe 2 und Stufe 2 fängt dann an mit, oh, Magenkrämpfe ganz leicht und Knochenschmerzen, alles fängt an weh zu tun, Rücken, Knie. Und dann merke ich langsam, oh, jetzt fängt auch der Zittern ein bisschen an und dann weiß ich, jetzt ist höchste Eisenbahn, um was zu nehmen. Hat eine bräunliche Farbe, sieht aus wie, wie soll man nicht sagen, wie Mehl, ja doch, wie Mehl, nur in braun. So, und dann, das ist das Schlimme an dieser verfluchten Sucht. Dir kann es noch so dreckig gehen, was eigentlich dir Ansporn geben sollte, endlich damit aufzuhören. Aber genau das ist das Schlimme und Heimtückische an der Sucht. Ich spreche jetzt nur von der Heroinsucht. Dir geht es so dreckig. Ganz kurzes Erlebnis. Als ich das erste Mal Heroin bei McDonald's auf Klo genommen habe, am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, habe ich überlegt nochmal, wie nimmst du das jetzt? Man kann es rauchen, man kann es spritzen oder durch die Nase sniefen. Ich habe mich für die Nase sniefen entschieden. Ich habe es genommen und habe mich dann auf den Klodeckel hingesetzt und ungefähr 30, 40 Sekunden später, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, weil kann ja sein, dass Kinder mal mithören. Ich habe einen Orgasmus bekommen, ohne mich anzufassen. So extrem heftig kam dieses Gefühl und dieser, ich sag's mal, Turn vom Heroin, dass ich mir gedacht habe, wow, was ist das denn für ein Zeug? Und ich bin die kompletten 1,5 Stunden nach dem Konsum über den Kudamm geflogen. Also ich hatte ein Gefühl, das ich in Worten gar nicht beschreiben kann. Ich war in einer Welt, die vergleichbar ist mit Avatar, wenn man den Film kennt, Avatar. Und Avatar kommt noch nicht mal annähernd ran in der Welt, in der ich mich da befand. Und von da an war natürlich gleich aber von Anfang an klar, wenn dem Jungen das so gefällt, dann wird der das immer wieder nehmen. Und nach circa 3 Wochen jeden Tag Konsum, ich kannte mich mit Entzugserscheinungen ja gar nicht aus, merke ich auf einmal, du hast eine Grippe. Ich denke, ey, du bist da voll erkältet, voll die Grippe, Schmerzen und. Da wusste ich aber noch nicht, dass das Drogenentzug ist. Ich wusste das nicht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die wussten, dass ich angefangen habe, Heroin zu konsumieren. Und die sagen, du hast ein Turkey. Da sage ich, was ist ein Turkey? Was habe ich? Na, du hast einen Affen, Entzugserscheinung. Sage ich, erzählt mir doch nicht so einen Scheiß. Und da haben die gesagt, David, probier's doch einfach nur aus. Geh zum Dealer, hol dir was, nimm eine kleine Nase und dann wirst du sehen, was passiert. Und genau das habe ich natürlich gemacht und habe gesehen, innerhalb von einer Minute ging es mir von totaler Grippe auf einmal wieder wie Superman. Und da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und das ist das Gefährliche, was ich mit dieser langen Geschichte eigentlich sagen will, dass das Heroin so gefährlich ist, so heimtückisch ist. Es macht dich kaputt und du siehst, wie es dein Leben kaputt macht. Aber auf der anderen Seite gibt es dir körperlich und kopfmäßig teilweise so geile Feelings und so geile Abfahrten, dass es so verdammt schwer ist, davon loszukommen. Also wenn man keinen 100%igen Willen mitbringt, sein Leben ändern zu wollen und vom Heroin wegkommen zu wollen, dann braucht man es gar nicht erst versuchen. Das ist meine abschließende Meinung. Sonst braucht man es gar nicht versuchen. Ich hatte im Bundeswehrkrankenhaus eine schockierende Diagnose bekommen, und zwar von 1000 Männern, von 1000 Alkoholikern haben diese Krankheit vielleicht, wenn es hochkommt, was hat der Dr. Professor zu mir gesagt, 4, maximal 5. Und das ist was ganz Seltenes und bis auf den heutigen Tag ist da auch noch kein Medikament gegen erfunden worden, was das aufhält. Ich habe eine akute, chronische Pankreatitis. Das heißt, meine Bauchspeicheldrüse habe ich so kaputt getrunken durch den harten Alkohol, dass sich die Entzündung so ausgebreitet hat und nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, ich kann das Auffressen sozusagen verlängern, wenn ich mit dem Alkohol aufhöre. Trinke ich weiter harten Alkohol, beschleunige ich das Ganze. So muss man sich das vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob das was mit Aufgeben zu tun hat oder Zweifeln oder Verzweiflung. Weil normalerweise würde jeder an meiner Stelle oder die meisten sofort mit dem harten Alkohol aufhören. Ich habe es bis jetzt noch nicht getan und bin auf der Suche nach dem Warum. David, warum trinkst du weiter harten Alkohol, obwohl du weißt, dass du 2, 3 Jahre später tot bist? Und du weißt, wenn du den harten Alkohol sein lässt, dann hast du noch 10 oder 15 Jahre. Und deswegen verstehe ich mich selber nicht, warum ich nicht sofort die Finger von dem harten Alkohol lasse, sondern bis jetzt weiter harten Alkohol trinke. Also bis 0 Grad war schon schwer. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich auch mal bei minus 1, 2 Grad eine Nacht geschafft habe. Aber sonst kann ich mich immer dran erinnern, wenn es minus 2, 3, 4, 5 Grad war, bin ich in die Notunterkunft gegangen, weil ich abends gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Und ich hatte 4 T-Shirts, 4 Pullover, 3 Jacken, 2 Decken und ein Schlafsack, noch alles in mich eingemurmelt und trotzdem habe ich gefroren wie ein Verrückter. Und da habe ich gesagt, nein, es geht nicht, du musst in die Notunterkunft. Hier geht das Kabel nach oben zu der Solaranlage, die hier oben auf dem Dach ist. Deswegen habe ich Licht und kann mein Handy aufladen, das finde ich toll. Das hat mir meine Vorgängerin geschenkt. Ich habe hier in diesem kleinen, naja, wie soll man das sagen, eine Art Wohnwagen ist es nicht, aber so ein ganz kleines Mini-Häuschen, habe ich mein Bett, ich habe mein Licht, ich kann mein Handy aufladen, habe meine Ruhe und kann nachts die Tür zumachen und brauche keine Angst haben, dass mich irgendjemand auf der Parkbank überfällt. Das war abgefahren, vor allen Dingen dann die Tür aufzumachen und das Erste, was ich sehe, ist erstmal eine Matratze und ein Bett. Ich denke, wow, Alter, das ist ja cool. Und ich habe hier Licht. Ich weiß, dass es sich krass anhört. Ich hatte auch nicht gedacht, dass es von der Quadratmeterzahl so krass ist. Noch nicht mal halb so groß wie eine Gefängniszelle. Das sind hier 3,2 Quadratmeter. Und wenn man die Matratze und die Ablage, die vor mir ist, und dieser kleine Tisch, der rechts von mir ist, den noch abrechnet, hat man ungefähr, na nicht ganz einen Meter, den man von der Bettkante bis zur Ablage machen kann. Aber mir liegt es fern, mich darüber jetzt irgendwie zu ärgern oder sonst irgendwas. Erstens bin ich dankbar, ich habe ein Bett, ich habe Decken, wo ich mich einkuscheln kann. Ich bin hier geschützt und habe es mir soweit hier mit so einem Fußballtrikot an der Wand und meine ganzen Pflegemittel. Da sieht man auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Deos von Dove bis Nivea bis... Ach, wie die Ach-Achs habe ich auch noch, die finde ich auch sehr cool. Die 3 habe ich heute von meinem Betreuer noch neu bekommen, Haargel und hier Body Lotion und sowas alle. Anfang des kommenden Jahres gebe ich dann richtig Gas. Mein Betreuer hat noch so mir so einen kleinen Anhaltspunkt gegeben. Es gibt in Berlin die Heilsarmee. Und er hatte mit der Heilsarmee telefoniert. Und die Heilsarmee hat gesagt, sie würden mich nehmen. Also Einzelzimmer mit Dusche, Toilette, Küche, ganz normale Programm. Ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich natürlich meinen Betreuer gefragt, so, was muss ich jetzt machen? Da hat er gesagt, du musst dich erstmal um deinen Fuß kümmern. Das ist erstmal Nummer 1. So. Und bevor du dahin gehst, gehst du in eine Entgiftung. weil die nehmen dich auch so. Aber David, das bringt dir nichts, wenn du da so hingehst. Besser ist es, wenn dein Fuß wieder fit ist und du vom Alkohol entgiftet hast und im Methadon-Programm bist. Und wenn du denn da aufläufst, gebe ich dir eine große Chance. Läufst du da jetzt aber so auf, in deinem Zustand jetzt, wirst du da weiter konsumieren und gar nichts machen. Und ich habe ihm recht gegeben und habe gesagt, gut, dann machen wir das erstmal mit meinem Fuß. Und danach gehe ich in die Entgiftung und dann, wenn wirklich alles gut läuft, wenn ich jetzt hier die OP und die Zeit für den Fuß mit der Heilung und die Entgiftung alles zusammenrechne und wenn alles gut läuft, könnte ich Ende Februar, Anfang März bei der Heilsarmee sein. Und dann könnte hier jemand Neues wieder einziehen.
Und jetzt sitzt hier bei mir im Studio Tobias Hausdorf, unser Reporter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Über 3 Jahre ist es nun her, dass David Nitschkowski Ihnen, Tobias, das alles erzählt hat. Und er erzählt ja wahnsinnig gut, ausführlich, schonungslos, auch Intimes. Wie lange hat das gedauert, bis er sich Ihnen so öffnet?
Eigentlich überhaupt nicht lange. Das war nämlich direkt beim ersten Treffen. Ich bin hin zum Schäfersee, weil ich davon mitbekommen hatte, dass dort eben diese Little Homes aufgestellt wurden. Und mich hat interessiert, naja, wer wohnt denn da drin? Und da bin ich einfach hingegangen und hatte wirklich dieses Reporterglück. David Nitschkowski stand da vor seinem Häuschen und hat dann sofort sich geöffnet, hat seine Geschichte direkt angefangen zu erzählen. Lass uns losspazieren. Und sofort.
Ein paar Monate später kam ja dann Corona. Wie ist es David denn ergangen? Hat er den Entzug geschafft? Ist er weggekommen von der Straße?
Das waren genau die Fragen, die mich ja so beschäftigt haben und mich nicht losgelassen haben, an seiner Geschichte auch. Ich wollte wissen, das sah alles so gut aus, wie geht's ihm? Und habe dann versucht, wieder Kontakt aufzunehmen über den Betreuer, den er ja auch angesprochen hat. Und über den habe ich dann erfahren, dass er es nicht geschafft hat, dass er tatsächlich gestorben ist an einer Überdosis.
Puh, wie traurig. Tobias, Sie haben also durch den Betreuer von Davids Tod erfahren. Wie haben Sie persönlich auf diese Nachricht reagiert?
Das hat mich schon wirklich getroffen und auch traurig gemacht, weil ja ich auch so viel Hoffnung da gesehen hatte. Das hätte ja auch gut ausgehen können alles. Und da musste ich schon ganz schön schlucken. Das war für mich aber vor allem auch nochmal mehr so diese Motivation dann, okay, jetzt muss ich aber auch die Geschichte komplett erzählen und ich muss herausfinden, wie es ihm von dem letzten Treffen mit ihm bis zu seinem Tod ergangen ist, was da noch passiert ist. Ich muss das rekonstruieren über den Betreuer. Und den habe ich dann getroffen zu einem Gespräch und der hat mir dann auch gesagt, wo David eigentlich begraben liegt.
Okay, es gibt ein Grab. Gab es auch eine Art Trauerfeier?
Ja, das fand ich eigentlich auch ganz schön. David liegt zwar auf einem Armenfriedhof St. Hedwig in Berlin, wo ganz viele auch anonym bestattet werden, aber bei seiner Beisetzung, da gab es wirklich eine kleine Trauerfeier und der Betreuer war da und noch ein paar Freunde und er meinte, ja, sie haben ihn dort nach evangelischem Ritus beigesetzt. Und das fand ich irgendwie nochmal ganz schön zu wissen, er war nicht allein am Ende.
Nun kennen wir beide ihn nicht wirklich gut genug, aber dennoch fragt man sich ja, was hätte denn vielleicht geholfen, dass er doch den Weg rausfindet, weg von der Straße?
Er hat ja auf jeden Fall nochmal einen Entzug versucht. Er war in einer Entzugsklinik in Nordfriesland und war da auf einem richtig guten Weg. Und solange da die Betreuung sehr engmaschig war, er war weg vom Alkohol, im Methadon-Programm, es sah alles gut aus. Aber ab einem gewissen Punkt wurde er dann halt in ein betreutes Wohnen überführt und da war zu viel Freizeit, zu viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Also vielleicht hätte das einfach noch länger so eine enge Betreuung gebraucht. Aber andererseits hat ja auch David selber erzählt, wenn man diesen hundertprozentigen Willen nicht hat, dann ist es verdammt, verdammt schwer. Und vielleicht hat er sich dann doch aufgegeben, das weiß ich nicht. Aber es sah eigentlich gut aus.
Es sah eigentlich gut aus und ist doch so traurig geendet. Die Geschichte von David Nitschkowski. Vielen Dank, Tobias, dass Sie sie mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.
Mein Name ist Eberhard Schade. Bleiben Sie stabil und machen Sie es gut.